Selbsthilfe hat Stimme. Der Podcast, gefördert vom Rotary Club Detmold Blomberg im Rahmen des Projekts Stark machen, Selbsthilfe regional.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir stellen hier die Arbeit von Selbsthilfegruppen vor. Diese Gruppen sind eine Ergänzung zur medizinischen und therapeutischen Betreuung, können diese nicht ersetzen, sind aber wirklich ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Umgang mit Erkrankungen und Störungen, egal welcher Art. Unterstützt wird dieses Projekt von der AOK Nordwest in Lippe. Ganz herzlichen Dank dafür. In dieser Episode geht es um die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie. Das ist eine chronische Schmerzerkrankung, bei der Schmerzwahrnehmung und Verarbeitung gestört sind. Gesine Niebuhr, Marita Dünkelmann und Regina Landschreiber leben mit dieser Krankheit. Frau Niebuhr, was genau ist Fibromyalgie?
Ja, Fibromyalgie, direkt übersetzt, heißt Fasermuskelschmerz. Sagt aber dann letztendlich über die Erkrankung noch nicht so viel aus. Man hat das erst den Erkrankungen von Muskel- und Skelettsystem und im Bindegewebe zugeschrieben, aber mittlerweile geht man davon aus, dass Fibromyalgie wirklich eine primäre Schmerzerkrankung ist, mit allen möglichen anderen Begleiterscheinungen noch.
Was macht das Krankheitsbild aus? Also Sie sagen, es ist sehr verschieden, aber was ist so, ich sag mal, das Wesen dieser Krankheit?
Diffuse Schmerzen, mal mehr, mal weniger, am ganzen Körper, mal oben, mal unten. Die Krankheit macht, was sie will.
Welche Begleiterscheinungen hat die Krankheit?
Ganz unterschiedliche. Also viele leiden unter Kopfschmerzen, unter Schlafproblemen, Durchschlafproblemen, aber auch Einschlafproblemen, Erschöpfungszuständen, Magen-Darm-Probleme, Konzentrationsschwächen auch, ja.
Also ich leide sehr oft unter Müdigkeit und ich bin insgesamt kraftlos. Ich kann manchmal nicht die Kaffeetasse halten. So tut mir der Arm weh.
Ja, und man wird sehr sensibel, sehr berührungsempfindlich. Und Berührungen, die für andere Menschen ganz normal sind, die können bei uns eben schon Schmerzen auslösen.
Ja, also ich habe eine leichte Bettdecke. Manchmal tut mir die Bettdecke schon weh. Oder das Aufliegen, zum Beispiel in einem Lehnstuhl von Armen oder Beinen, das schmerzt. Ich brauche dann eine andere Lagerungsposition, damit sich die Schmerzen wieder verflüchtigen.
Also ich muss mir vorstellen, sie kommt und geht, man kann nichts beeinflussen. Ist was bekannt über Auslöser, über Ursachen?
Es können traumatische Kindheitserlebnisse sein. Es können aber auch andere Sachen sein, die man vielleicht nicht verarbeitet hat. Vielleicht ein Unfall oder ein Überfall. Aber es ist nichts genau erforscht. Man kann nicht sagen, es ist nur ein Auslöser.
Also da ist man noch nicht so ganz so weit, dass man abschließend sagen kann, ah, da und da kommt das her. Wie hat sich das bei Ihnen geäußert? Wie fing das an?
Also es fing an mit Muskelschmerzen überall. In den Gelenken, in der gesamten Muskulatur. Und es ist also ein ganz schleichender Prozess gewesen. Es fing erst mit harmlosen Rückenschmerzen an, was sich dann im Laufe der Jahre immer weiter gesteigert hat.
Was mache ich dann, wenn ich auf einmal Schmerzen habe? Würde ich sagen, okay, ich gehe erstmal zum Arzt. Was sagt er dann?
Ja, muss natürlich abklären, was die Ursachen sind. Es werden Blutwerte untersucht und so weiter und so fort. Aber das Problem bei Fibromyalgie ist eben, dass sich das im Blutbild nicht abzeichnet. Es muss dann natürlich ausgeschlossen werden, ob nicht noch andere Erkrankungen vorliegen. Und ja, dann muss man sehen, wie man am besten eine Therapie findet, um mit diesen Problemen klarzukommen.
Das heißt, der Weg zur Diagnose ist einfach, so wie sich das anhört, schon mal relativ weit.
Ja, und wenn man eine Diagnose hat, bekommt man noch nicht mal eine Therapie. Weil die Sachen, die mir zum Beispiel helfen, also Wärme und Massage immer, die bekommt man auch nicht so leicht verschrieben, weil die Ärzte haben nur ein geringes Budget und ich müsste eigentlich jede Woche zur Massage gehen, aber geht natürlich nicht. Darum trage ich mein ganzes Taschengeld zu meinem Physiotherapeuten meiner Wahl.
Das heißt, bei Ihnen hilft Wärme und Massage und wie unterschiedlich dieses Krankheitsbild ist, sehen wir dann, wenn wir zu Ihnen kommen, denn bei Ihnen hilft Kälte.
Ja, also mir hilft die Kältekammer. Man geht dann für 3 Minuten im Badeanzug mit Socken und dicken Schuhen und Handschuhen und Mundschutz und Mütze. Dann geht man dann in die Kältekammer, die es aber nur in den Kliniken überwiegend gibt. Und man geht erst in so einem Vorraum für 30 Sekunden, wärmt sich kurz auf. Dann geht man in die eigentliche Kältekammer. Da kann man dann von 1 Minute bis zu 3 Minuten, je nachdem wie lange man das verträgt, kann man da drin verweilen. und man wird von außen überwacht. Man muss aber auch auf der Stelle muss man ein bisschen laufen, damit man in Bewegung bleibt. Und hinterher stellt sich dann erst so ein Kribbeln ein und dann ein ganz wohlig warmes Gefühl. Also mir persönlich hat es sehr geholfen.
Wie macht sich denn diese Krankheit im Alltag bemerkbar? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also für mich sind zumindest momentan die Morgende immer sehr, sehr schwierig und anstrengend. Ich schlafe relativ gut, werde auch seltener wach, aber wenn ich morgens aufwache, bin ich nicht erfrischt und voller Tatendrang, sondern meistens habe ich Schmerzen an verschiedenen Körperstellen, Rücken, in Hände, Steifigkeit, sehr oft Kopfschmerzen, das ist bei mir einer der Hauptpunkte, Schulter-Nackenbereich, und ich brauche da eine ganze Zeit, bis ich sage, jetzt bin ich normal und jetzt kann ich auch loslegen und was tun.
Schulter-Nackenbereich, da wird jetzt der eine oder andere vielleicht so lapidar sagen, naja, das habe ich halt auch mal, wenn ich verspannt bin. Aber ich glaube, der Schmerz, von dem wir hier bei Ihnen reden, ist eine völlig andere Hausnummer. Kann man das in irgendeiner Form beschreiben?
Ja, das ist so, als ob man einen ganz starken Muskelkater hat. Der hält aber über Stunden an und es hilft auch keine Schmerztablette dagegen. Und dadurch, wenn zum Beispiel der Nacken-Schulterbereich betroffen ist, kann man den Kopf schlecht drehen. Und das behindert einen sehr im Alltag, vor allen Dingen, wenn man im Berufsleben steht.
Das heißt also, ja klar, man muss da natürlich irgendwie sein Geld verdienen. Sie haben es gesagt, Sie tragen Ihr Taschengeld zum Physiotherapeuten, damit Sie da so ein bisschen Entspannung bekommen. Was gibt es noch für Therapiemöglichkeiten? Also ich merke, das Ganze ist relativ komplex, weil erstmal sich die Krankheit völlig unterschiedlich äußert. Dann sind die Therapieansätze dann teilweise unterschiedlich. Also was wirklich dann hilft, Wärme, Kälte, das ist ein Unterschied. Gibt es da irgendwie so eine Art Fahrplan, den man dann bekommt, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt die Diagnose und dann machen wir jetzt A, B, C, D, E? Oder wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich denke mal, das ist bei jedem individuell anders. Jeder muss sich selber seinen Therapieplan mehr oder weniger zusammenbasteln. Wichtig ist Sport, Bewegung, eine ganz gesunde Lebensweise, sag ich mal. Und dann muss man gucken, was einem gut tut. Und diese Dinge sollte man dann in den Tag einbauen. Und vor allen Dingen ausreichend Ruhephasen.
Ja, das ist was ganz Entscheidendes. Wenn ich schwimmen gehe und ich merke, das ist heute zu viel, das tut mir nicht gut, dann höre ich auf. Dann tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich weiter schwimme. Dann gehe ich aus dem Bad und muss nach Hause und setze mich ein bisschen auf die Couch. Und in 2 Stunden kann es schon wieder ganz anders aussehen. Dann gehe ich spazieren.
Also wirklich dann auch einfach sagen, so, das mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt das, was mir wirklich gerade gut tut.
Ja, man muss einfach selber herausfinden, was einem gut tut und einfach versuchen, danach zu leben. Umso besser kommt man durch den Alltag.
Ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mal, bei diesem Thema ist Familie. Familie ist ein wichtiger Halt. Mit der Familie spricht man. Kann man seine Situation der Familie auch klar machen? Können die das verstehen? Erwarten sie von denen, dass sie das verstehen? Oder sagen sie, müssen die gar nicht, sondern sie müssen mich vielleicht dann nur so nehmen, wie ich bin?
Also wichtig ist schon, dass man Rückhalt hat. Das merke ich auch immer wieder. Wenn mein Mann mich nicht unterstützen würde und Verständnis für die Erkrankung hätte, dann hätte ich es sehr viel schwerer. Und gerade weil eben Fibromyalgie-Patienten und Patientinnen die Erfahrung machen, dass so manche Ärzte die Krankheit immer noch nicht ernst nehmen, ist eben dann auch die Selbsthilfegruppe von Bedeutung, weil man da mit Betroffenen zusammenkommt, sich austauschen kann und auch weiß, denen geht es genauso und die wissen wirklich, wie es mir geht und wie es in mir aussieht.
Wie wichtig ist denn diese Selbsthilfegruppe für Sie?
Die Selbsthilfegruppe ist sehr wichtig für mich. Seitdem ich in der Selbsthilfegruppe bin, geht es mir deutlich besser, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Und immer wenn ich eine Frage habe, dann frage ich immer die anderen Mädels aus der Selbsthilfegruppe. Irgendeine hat immer eine Idee. Und das hilft einem, das bestärkt einen darin, dass man sich das nicht einbildet. Die Schmerzen sind da.
Sie sagten gerade, Sie fragen die anderen Mädels. Es ist tatsächlich so, dass die Krankheit wirklich hauptsächlich bei Frauen da ist. Das heißt, im Moment ist kein Mann dabei, aber Sie hatten schon mal welche im Laufe der Jahre, ne?
Ja, die Gruppe besteht ja seit 2002 und wenn ich das richtig erinnere, ist zweimal ein männliches Mitglied auch gewesen, auch über längere Zeit. Aber seit den letzten Jahren sind es eigentlich ausschließlich Frauen.
Wie lange sind Sie dabei?
Also ich bin in der Selbsthilfegruppe seit 2006.
Und Sie haben auch nie irgendwie gedacht, ach, das reicht jetzt, sondern Sie nehmen immer auch wieder neue Impulse mit. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist richtig, aber auch so eine Gruppe muss an sich arbeiten und auch eine Gruppe muss auch mal mit gewissen Konflikten sich konfrontieren und dann, denke ich mal, hat so eine Gruppe dann auch eine Chance weiterzumachen und auch durch neue Wege wieder aktiv dabei zu sein.
Wie viele Mitglieder sind aktuell dabei?
15. Bei den monatlichen Treffen sind meistens so 8 oder 10 Frauen da. Ja.
Das ist schon durchaus auch eine Menge. Also 8 bis 10 ist schon eine große Gruppe. Wie muss ich mir so ein klassisches Treffen bei Ihnen vorstellen? Was machen Sie da?
Dadurch, dass wir ja hier durch die Kontaktstelle betreut werden, gibt es eigentlich bei jedem Treffen einiges an Informationen weiterzugeben, zu Vorträgen, Angeboten, die gemacht werden. Dann haben wir natürlich den Austausch untereinander, der im Mittelpunkt steht. Dann ist jemand vielleicht gerade in der Reha gewesen, kann berichten darüber. Oder jemand hat eine ganz konkrete Frage, dann versuchen wir darauf einzugehen. Wir versuchen auch, was die Entwicklung und die Forschung über die Krankheit angeht, so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Wir beziehen also eine Fachzeitschrift der Fibromyalgie-Liga. Da tauschen wir die Hefte untereinander aus. Da gibt es dann auch Anhaltspunkte für Gespräche. Ja, dann versuchen wir natürlich auch Vorträge zu organisieren. Oder wir haben auch Klinikbesuche gemacht, um eben die Stationen kennenzulernen, wo die Fibromyalgie auch mit behandelt wird.
Menschen, die alleine sind, haben es wahrscheinlich dann nicht ganz so leicht, weil die Krankheit, also Leben mit Schmerzen ja wahrscheinlich auch unheimlich auf die Psyche schlägt. Haben Sie da Gruppenmitglieder, für die diese Selbsthilfegruppe auch dahingehend nochmal umso wichtiger ist?
Für mich persönlich, weil ich bin alleinstehend, ich lebe allein und das ist manchmal eine Herausforderung, dann durch den Alltag zu kommen. Aber es hat auch was Positives, wenn ich nach Hause komme, ich kann mich auf der Couch legen. Niemand erwartet von mir irgendeine Leistung in Form von gebügelter Wäsche oder gekochtem Essen.
Wenn Sie das erlauben, würde ich gerne mal so eine kleine Reise in Ihren Kopf machen. Was macht diese Krankheit mit der Psyche? Was sind so Folgen, die Sie mitnehmen durch diesen Schmerz?
Dadurch, dass es sehr lange gedauert hat, bis ich die Diagnose hatte, über 10 Jahre, und ich von Arzt zu Arzt und von Physiotherapeut zu Physiotherapeut gelaufen bin, und niemand konnte mir sagen, was ich für eine Krankheit habe. Ich habe gedacht, ich bilde mir das ein. Ich bilde mir meine Schmerzen ein und ich habe ein psychisches Problem. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe die Schmerzen, die sind real. Es helfen auch nur ganz wenige Medikamente und auch nur bedingt. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme und starke Schmerzen habe, dann nehme ich eine Ibuprofen und muss mich dann hinlegen, dass es überhaupt ein bisschen was helfen kann. Ganz entscheidend ist aber halt die Ruhephase. Das ist das Entscheidende. Da muss ich 1 bis 2 Stunden mich ausruhen und dann kann ich erst meinen normalen Alltag weiterleben und meinen Haushalt führen. Ich brauche diese Ruhephase.
Also ganz viel macht diese Erkrankung mit einem, dass man sehr oft das Gefühl der Ohnmacht hat. Dass man wirklich ganz oft in Situationen kommt, wo man überlegt, Was geht noch? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Wie gibt es irgendwo einen Weg? Was könnte mir noch helfen? Und das ist ganz schwierig für jeden Einzelnen von uns, diesen Weg selber zu finden.
Gibt's was, das Ihnen hilft, mal nicht an diese Krankheit zu denken?
Also ich persönlich habe zum einen eine große Familie, die hinter mir steht, 2 kleine Kinder mit im Hause. Und die lenken mich viel ab. Also es ist die Ablenkung, die mir hilft. Ich habe einen gewissen Aufgabenbereich, den ich habe, aber ich habe auch zwischendurch, dadurch, dass ich auch eben meine Zeit frei einteilen kann als Rentner, die Möglichkeiten, mir Ruhephasen zu gönnen, mir was Gutes zu gönnen. Und dann komme ich mehr oder weniger ganz gut über den Tag.
Die Frage mag jetzt sehr hart klingen, aber was machen Sie ohne die Ablenkung der Familie? Was machen Sie, was passiert bei Ihnen im Kopf, um zu sagen, Mensch, ich komme da jetzt wieder raus, es geht weiter?
Ja, manchmal einfach mal anziehen und rausgehen, spazieren gehen. Zu Hause fällt ja manchmal die Decke auf den Kopf und wenn man dann eine Stunde unterwegs war, dann geht das meist wieder.
Rufen Sie dann vielleicht auch mal jemanden an, einfach aus der Selbsthilfegruppe und sagen, Mensch, ich muss mal eine halbe Stunde quatschen einfach. Ist das auch eine Option?
Ja, das mache ich auch gerne. Dann treffen wir uns zum Kaffee trinken hier in Detmold zum Beispiel. Und wir machen sowieso oft mal was außer der Reihe mit der ganzen Mädelsgruppe von der Selbsthilfegruppe. Zum Beispiel machen wir Ausflüge oder gehen essen. Das ist auch immer sehr nett und das ist immer sehr angenehm. Und dann kommt man nach Hause und fühlt sich einfach besser.
Was bedeutet Selbsthilfe jetzt im Falle Ihrer Erkrankung, Frau Niebuhr? Was kann die Selbsthilfegruppe leisten und was kann sie vielleicht auch nicht leisten?
Also sie kann natürlich keine medizinische Hilfe leisten, das ist klar. Aber es wird ja, ist ja sich auch jetzt deutlich geworden, wie wichtig sie ist als Anlaufstelle auch. Viele, die dann später nicht bei der Gruppe bleiben, aber dann mal anrufen, brauchen Informationen einfach noch, die ihnen fehlen. Und für die anderen ist es eben wirklich ein Anlaufpunkt, wo man sich mit gleich Betroffenen treffen kann und austauschen kann.
Na, danke für diese Einblicke. Gesine Niebuhr, Marita Dünkelmann und Regina Landschreiber leben mit Fibromyalgie. Danke, dass Sie dazu mit mir gesprochen haben. Alles Gute Ihnen.
Das war der Podcast Selbsthilfe hat Stimme. Wenn du mehr über Selbsthilfe im Kreis Lippe erfahren möchtest, besuch uns auf unserer Website selbsthilfe-lippe.de.